Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt, wie soll es auch anders sein, Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias, schön, dass wir wieder zusammensitzen und heute über ein super spannendes Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt.
Ja, schön. Genau, heute soll das Thema sein Schwindel. Und das ist ja ein Bereich, der für viele Ärzte so ein bisschen undurchsichtig ist.
Ja, leider muss ich dir da recht geben. Also Thema Schwindel, da ist das wichtigste Schlagwort aus meiner Sicht interdisziplinär. Und das ist auf der einen Seite die große Herausforderung und auch schon die Lösung für das Problem.
Ja, es gibt in der HNO ja viele fachübergreifende Erkrankungen, irgendwie wenn du an Tumoren denkst. Aber da ist ja eher dann die Frage, wer macht die Therapie? Also welche chirurgische Disziplin oder gibt es eine Bestrahlung oder gibt es eine Chemotherapie? Beim Schwindel geht das Problem ja schon eigentlich bei der Diagnosestellung los. Man untersucht, ob die Ursache im eigenen Fachbereich liegt, was ja aber oft auch nicht eindeutig der Fall ist. Und dann wird der Patient häufig einfach weitergeschickt.
Ja, irgendwie ist es leider schon oft so und ich will mich da auch persönlich gar nicht rausnehmen. Für die Patienten ist es dann oft auch eine Odyssee. Man liest das auch in den Briefen, zum Beispiel kein Hinweis auf zentrale oder neurologische Schwindelursache, waren bei 3 Neurologen HNO-ärztliche Abklärung empfohlen, aber geht genauso auch andersrum.
Was meinst du, woran liegt das?
Ja, man kann da ja nur spekulieren und ich kann nur sagen, wie es bei mir früher war. Also einmal fehlt so ein bisschen der fächerübergreifende Blick. Man versteht das nicht komplett und hat auch ein bisschen Angst, was Relevantes zu übersehen. Da gibt es ja dann auch einfach gravierende systemische, aus HNO-Arzt muss ich sagen, neurologische Erkrankungen wie Parkinson oder auch beim akuten Schwindel der Schlaganfall, wo man einfach Sorge hat, dass man was übersieht und möglicherweise auch der Patient dann Schaden nimmt. Und dann ist es noch ein Problem, das vielleicht wir HNO-Ärzte mehr haben als vielleicht andere konservative Disziplinen. Man braucht viel Zeit. Wenn wir hier in die Ambulanz bei uns gucken, haben wir vielleicht eine Viertelstunde, wenn wir die Termintaktung anschauen. Und man braucht viel Zeit und innere Ruhe und auch den Willen, sich mit dem Problem bis zum Ende durchzubeschäftigen. Und genau, das ist halt auch der Grund, weswegen wir vor allem für das Thema chronischer Schwindel gemeinsam mit der Neurologie vor ein paar Jahren hier das Tübinger Schwindelzentrum gegründet haben, wo wir die Patientin gemeinsam sehen. Und ich kann nur sagen, ich habe in der Zeit super viel gelernt und es ist unglaublich wichtig und die Patienten profitieren auch sehr davon.
Okay, gut, dann wollen wir doch jetzt aber mal einsteigen und ich würde sagen, wir beginnen mit den Grundlagen und mit den Begrifflichkeiten und da fängt es ja auch schon an, die Begrifflichkeiten müssen wir, glaube ich, am Anfang so ein bisschen schärfen. Wenn man in die englischsprachige Literatur geht, dann haben die ja für Schwindel 2 Begriffe, die haben Dizziness und Vertigo. Das haben wir ja meines Wissens so in Deutschland, haben wir so eine harte Abgrenzung eigentlich nicht.
Haben wir nicht. Auch, ich habe es jetzt im Vorfeld nochmal versucht zu recherchieren, auch im Englischen gibt es keine harte Abgrenzung, aber gemeint mit Dizziness ist eher so eine Art Benommenheitsschwindel oder auf Deutsch Taumel, ist ein fürchterliches Wort, finde ich. Und mit Vertigo ist eher das Gefühl gemeint, dass man sich selbst dreht oder bewegt oder sich die Umgebung bewegt.
Okay, gut. Habe ich was gelernt. Dann steigen wir doch mal ein. Also vielleicht als grob Überblick, Thema Schwindel ist nicht so leicht und deswegen haben wir, also unser Plan ist, das in mehreren Folgen wieder zu besprechen, so wie wir auch die CRS in mehreren Folgen besprochen haben.
Ja, heute sprechen wir erstmal über die Grundlagen mit Physiologie und gehen möglicherweise nochmal kurz auf die Diagnostik ein, weil die halt mit der Physiologie auch eng verbunden ist. Und in den nächsten Folgen sprechen wir dann weiter über Diagnostik, über das Thema akuter Schwindel, ein bisschen in so einer Art Setting-Notaufnahme Und dann natürlich noch über das Thema chronischer Schwindel. Das ist da, wo sozusagen Dr. House-mäßig man rauskriegen muss, was der Patient am Ende hat. Und in der letzten Folge wollen wir wieder einen spannenden Gast einladen. Also wir haben ihn eingeladen. Hoffentlich klappt das. Und da wollen wir wieder über zukünftige Aspekte der Therapie sprechen und vielleicht noch über was ganz Besonderes, was in Zukunft auch in anderen Disziplinen auf uns zukommen wird, das Thema Therapie-App.
Okay, aber mehr wollen wir jetzt an dieser Stelle zu unserem Special Guest vielleicht nicht verraten. Aber fangen wir mal mit der physiologischen Grundlage an. Gleichgewichtswahrnehmung beginnt im Innenohr und genau genommen im Vestibularorgan.
Ganz genau. Also Vestibularorgan müssen wir vielleicht an der Stelle noch präzisieren. Das ist immer so eine Eingangsfrage, die wir in den Seminaren stellen. Wie viele Sensoren gibt es da eigentlich? Es sind pro Seite 5 Stück. Und wir haben 2 Ohren, das heißt insgesamt 10 Sensoren für Gleichgewicht haben wir im Vestibularorgan. Und da muss man nochmal differenzieren. Wir haben da 2 unterschiedliche Klassen. Wir haben einmal die Bogengänge, da gibt es 3 Stück. Und die beiden Makula-Organe, Sacculus und Utriculus.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist Sacculus und Utriculus messen die lineare Beschleunigung, also irgendwie Aufzug fahren, hoch und runter oder Auto fahren, geradeaus, Gas geben, bremsen. Und die Bogengänge messen dabei die Drehbeschleunigung.
Exakto. Und damit die Bogengänge das auch im Raum für alle Positionen können, sind sie quasi unterschiedlich im Raum ausgerichtet, dass sie jegliche Körperbewegung auch messen können. Wir unterscheiden da bei den 3 Bogengängen den Superioren-Bogengang, der leider eben auch noch andere Bezeichnungen hat. Das ist bei allen Bogengängen so. Also Superiorer Bogengang, aber auch Anterior bezeichnet. Den horizontalen Bogengang, der manchmal auch als lateraler Bogengang bezeichnet wird. Und den hinteren oder auch Posterior-Bogengang.
Die Innovation läuft über den Nervus vestibularis, der mit dem Hörnerven zusammen als Nervus vestibulocochlearis durch den inneren Gehörgang Richtung Hirnstamm zieht und dort in 4 vestibuläre Kerne umgeschaltet wird.
Genau, also man sagt ja auch 8. Hirnnerv, wobei das wie gesagt eigentlich 2 Nerven sind, Nervus vestibularis und cochlearis. Und für uns im Infight der Diagnostik, wenn wir sehr präzise die einzelnen Organe ansteuern wollen oder untersuchen wollen, ist es noch wichtig, dass sich der Nervus vestibularis in 2 Anteile aufteilt, die sich nochmal aufteilen, und zwar den Superior und den Inferior. Und der Vestibularis Inferior innerviert den Utriculus. Und den horizontalen und den Superioren-Bogengang und der Inferior, den Sacculus sowie den Posterioren-Bogengang. Das heißt, wenn wir in unserer Diagnostik sehen, dass da 2 oder 3 Organe speziell ausgefallen sind, können wir den Schaden ganz gut lokalisieren. Ist aber ehrlicherweise selten. Wie immer muss man dann aber aufpassen, weil es dann irgendwie so kleine Kreuzinnervationen gibt. Also das ist wirklich sehr tricky. Aber grundsätzlich, Vestibularis teilt sich in Superior und Inferior auf.
Okay, ist soweit so klar. Und danach?
Ja, dann wird es ziemlich kompliziert. Diese 4 Vestibularis-Kerne im Hirnstamm sind dann mit unterschiedlichen Regionen verschaltet. Einmal mit dem Kleinhirn, was besonders wichtig ist. Den Augenmuskelkern, die auch super wichtig sind, aber auch dem Rückenmark, dem Thalamus und dem Hypothalamus.
Puh, okay. Aber ich denke, es macht keinen Sinn, hier noch weiter ins Detail zu gehen. Aber hier zeigt sich schon, dass für das Gleichgewicht nicht nur die Vestibularorgane eine wichtige Rolle spielen.
Genau. Also, was ist eigentlich Gleichgewicht? Ich sag mal, die Wahrnehmung der Körperlage im Raum. Und die wird von unterschiedlichen Faktoren bestimmt. Ganz wichtig dafür ist die Rückmeldung aus den Extremitäten, also Muskeln, Gelenke und auch das Gefühl der Haut, also vor allem der Füße. Und als 2. Faktor das Auge. Das spielt eine super zentrale Rolle.
Okay, also konkrete Frage. Wenn es ein älterer Patient zu dir kommt mit einer ausgeprägten Polyneuropathie, also das Gefühl in den Beinen hat stark nachgelassen, und er hat so einen wackeligen Gang, er läuft sehr unsicher. Ist das für dich dann auch schon Schwindel?
Tja, das ist nicht so ganz eindeutig zu beantworten. Du weißt ja, jeder Fall ist ein bisschen anders und man sollte nicht pauschalisieren. Aber wenn jetzt dieser Patient aufgrund seiner Sensibilitätsstörung in der Extremität, also dem Bein, nur beim Gehen oder beim Stehen Probleme hat und im Sitzen oder Liegen nicht, dann sprechen wir formal von einer Stand- und Gangstörung und das ist dann nach meiner Ansicht kein klassischer Schwindel. Jetzt kommt das Aber und da wird der Schwindel wieder zum Klassischen schwierig. So einfach ist es meistens nicht, denn die Patienten kommen häufig mit mehreren Faktoren, die sie in dieser Wahrnehmung der Lage des Körpers im Raum einschränkt. Das ist dann, wie man im Brief so schön schreibt, multifaktoriell. Und dann hat so eine Polyneuropathie schon einen relevanten Einfluss auf den Schwindel.
Okay, gut. Also Einfluss der Extremitäten habe ich, glaube ich, jetzt verstanden. Wie sieht es mit dem Auge aus? Was spielt da für dich die wichtigste Rolle?
Okay, das erste Mal in unserem Podcast machen wir jetzt ein kleines Experiment. Und vorneweg bitte die Leute, die Auto fahren und Podcast hören, sollten das vielleicht später probieren.
Vielleicht auch die, die im öffentlichen Raum unterwegs sind, weil sonst werden sie vielleicht etwas komisch angeguckt.
Okay, oder sie sagen dann einfach, sie hören einen super coolen Podcast, dann ist es bestimmt exkulpiert. Also, einfach versuch du auch mal, einen Punkt zu fixieren mit den Augen und bewege mal den Kopf schnell hin und her. Idealerweise etwas, was du lesen kannst, eine Schrift. Du kannst auch den Kopf kreisen oder hoch und runter bewegen.
Also ich würde das jetzt nicht den ganzen Tag machen wollen, aber ich würde sagen, ich kann bei dieser schnellen Bewegung trotzdem noch lesen.
Ja, und das geht aufgrund unseres eingebauten Bildstabilisators, ähnlich wie bei einer Kamera. Allerdings ist unserer wesentlich leistungsstärker. Und beim Lesen habe ich das auch schon probiert, das klappt echt gut. Das Auge, also genau genommen das visuelle System alleine, ist dafür viel zu langsam. Das Ganze läuft reflektorisch über das Gleichgewichtsorgan und wird vestibulo-okulärer Reflex genannt. Und das sollte man sich merken, den Begriff, der taucht jetzt öfters auf, vestibulo-okulärer Reflex. Diese Blickstabilisierung ist super wichtig, damit wir uns bewegen können und auch noch Punkte fixieren können, also einen ruhigen Blick in der Bewegung haben können. Und wir haben natürlich viele Patienten, bei denen das Gleichgewichtsorgan nicht mehr tut auf beiden Seiten. Also wir sprechen dann von einer bilateralen Vestibulopathie. Und die haben dann beim Laufen so ein ganz verwackeltes Bild. Das nennt man Oszillopsie. Noch so ein Fachbegriff.
Das ist dann wahrscheinlich so, wie wenn ich mit der Videokamera Aufnahmen mache und dabei die Hand nicht so richtig ruhig halten kann. Und alles immer so ein bisschen verwackelt ist, weil der Bildstabilisator ausgestellt ist.
Ja, das sind die Top-Videos von meinen Erstklässlern, die Kindern, die dann so super Videos aufnehmen, die dann kann keiner sehen. Das ist dann super unangenehm. Und auch diese Patienten sind sehr belastet. Nicht nur, weil sie einfach Probleme mit dem Gefühl haben, sicher zu stehen oder weil sie stürzen, sondern einfach auch, weil beim Gehen sie eine veränderte Umgebungswahrnehmung haben.
Das Auge spielt ja aber auch in der Diagnostik für uns eine unglaublich wichtige Rolle.
Absolut. Das ist die zentrale Rolle, würde ich sagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf einer Seite einen Gleichgewichtsorganausfall haben, sagen wir mal links, dann versteht das System zentral die Information nicht mehr richtig und denkt, es dreht sich im Kreis. Also unser Hirn denkt, es dreht sich im Kreis und dann macht unser Auge reflektorisch eine Ausgleichsbewegung. Wenn man sich im Kreis bewegt, möchte der Blickstabilisator ja den Punkt stabil in der Mitte halten. Und diese Bewegung nennt man Nystagmus. Ist auch noch ein wichtiger Begriff im Thema Schwindel. Und wenn jetzt die rechte Seite ausgefallen ist, geht diese ruckartige Bewegung dann auf die Gegenseite. Also wäre dann jetzt hier, wenn rechts ausgefallen ist, links. Wichtig, per Konvention, das ist eine sehr alte Konvention, die schnelle Bewegung gibt die Nystagmusrichtung an. Aber, das hat man erst später gelernt, Die langsame Rückstellbewegung spiegelt den vestibulo-okulären Reflex wider. Ist ein bisschen verwirrend, ist aber so und müssen wir formal auch dann so hier erwähnen.
Okay, vielleicht jetzt wieder so ein bisschen praktischer. Wenn jetzt ein Patient mit Schwindel zu dir in die Sprechstunde kommt, was meinst du, was sind die Untersuchungen, die du veranlassen würdest?
Also gleich vorneweg, die Anamnese ist wahrscheinlich das Wichtigste. Da kann ich vielleicht nochmal eine kleine Story erzählen. Der Kollege, mit dem ich dieses Schwindelzentrum betreibe, der hatte 3 Jahre lang keine funktionierende Diagnostik in der Neurologie und hat alle Diagnosen, die er gestellt hat, nur auf Basis der Anamnese und der klinischen Untersuchung gemacht in der Zeit. Viele dieser Patienten haben wir im Verlauf wiedergesehen, weil sie sozusagen zur Kontrolle kamen oder immer noch Beschwerden hatten. Und ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo er irgendwie eine falsche Diagnose gestellt hat. Ich würde das jetzt hier aber kurz überspringen, weil wir gerade beim Auge waren. Aber keine Sorge, da kommen wir später noch drauf zu sprechen.
Also, dann schauen wir den Patienten also erstmal die Augen. Und um den Nystagmus gut zu sehen, nutzen wir die Frenzelbrille.
Exakt.
Genau, zur Erläuterung, Frenzelbrille ist so, das sieht man bei uns häufiger in der Kabine liegen, ist diese dicke Brille mit ein bisschen was über 15 Dioptrien und es hat eine seitliche Beleuchtung. Und der Vorteil ist, dass die Patienten nicht mehr fixieren können und man die Augen dadurch auch besser sehen kann.
Exakt. Das heißt nicht, dass man die Augen nicht beurteilen kann, wenn man keine Frenzelbrille hat, aber sie ist auf jeden Fall hilfreich. Also ich schaue mir als erstes an, ob man eine spontane Augenbewegung sieht, also einen sogenannten spontanen Nystagmus. Genau, und dann schaue ich mir an, wenn ich keinen spontanen Nystagmus sehe, ob es einen Provokationsnystagmus gibt oder auch Kopfschüttelnystagmus. Das heißt, ich lasse den Patienten 10-mal schnell den Kopf bewegen und schaue mir dann an, ob ich dann einen Nystagmus sehen kann.
Okay, warum machst du das? Was ist die Idee dahinter?
Naja, also Patienten, die jetzt zum Beispiel eine periphere Schädigung im Gleichgewichtsorgan haben, die können das mit der Zeit ganz gut kompensieren. Und wenn wir den Kopf schnell bewegen, führen wir das ganze System ein bisschen in den Grenzbereich und dann sieht man unter Umständen doch eine Augenbewegung und das ist dann halt ein Zeichen, dass man doch eine Schädigung oder eine Asymmetrie im vestibulären System vorliegt. Und wie gesagt, die Frenzelbrille ist deswegen auch ganz wichtig, weil man eine mit der Augenfixation eine sogenannte Fixationssuppression macht, ganz automatisch. Also man fokussiert einen Punkt und supprimiert dann die Augenbewegung. Typischerweise machen wir ja auch einen Neurostatus noch mit. Da gehen wir jetzt gar nicht im Detail ein. Das ist, glaube ich, könnte man 2 Folgen mitfüllen, aber wir untersuchen nicht nur den Nystagmus, also spontan oder hier Kopfschüttel-Provokationsnystagmus, sondern auch die Augenbewegung im Allgemeinen. Das heißt, ich lasse einmal den Patient nach links blicken, nach rechts blicken, nach oben und nach unten, weil man halt auch in diesen Extrempositionen manchmal so latent kompensierte Bewegungen stärker oder besser sehen kann. Gut, jetzt kommen wir zu einer super wichtigen Untersuchung, die ich mantramäßig alle Assistenten hier einhämmer.
Ja, damit kannst du eigentlich nur den Kopfimpulstest meinen. Und das finde ich so spannend. Der Kopfimpulstest ist ja tatsächlich erst Ende der 80er Jahre entdeckt worden und hat so per se die Notfallmedizin gerade im Bereich Schlaganfall schon ein bisschen revolutioniert, würde ich sagen.
Ganz genau. Um den Kopfimpulstest durchzuführen, stellt oder setzt man sich idealerweise gegenüber vom Patienten und nimmt den Kopf fest zwischen seine Hände und am besten Brille absetzen, wenn man eine hat, und lässt den Patienten auf seine eigene Nase schauen.
Also Patient sitzt vor mir, schaut auf meine Nase und ich halte seinen Kopf zwischen meinen Händen.
Dann dreht man den Kopf ruckartig nach links oder nach rechts. Ganz wichtig, diese Bewegung muss schnell und impulsartig ausgeführt werden. Das ist super wichtig. Das sehen wir auch immer in dem Studententutorium, dass sie das zu langsam machen, selbst wenn man es dreimal erklärt hat und dreimal gezeigt hat. Also, Kopfimpulstest heißt es und deswegen muss es impulsartig sein. Es reicht eine Auslenkung von vielleicht 20 Grad, also ganz wenig. Also, kurze Auslenkung nach links oder nach rechts. Patient sollte auch nicht wissen, in welche Richtung es geht, weil wenn die das wissen, es sein kann, dass die Untersuchung verfälscht wird.
Okay, und als Untersucher schaue ich wieder in die Augen des Patienten. Und auf was achte ich da bei den Augen?
Du schaust ganz genau auf die Augen vom Patienten und diese sind ja auf deine Nasenspitze gerichtet. Und solange die bei der gesamten Kopfbewegung auf deine Nasenspitze gerichtet bleiben, dann ist der vestibulo-okuläre Reflex physiologisch, nichts Krankhaftes. Das heißt, der schnelle Blickstabilisator, der über das vestibuläre System läuft, ist in der Lage, den Fixationspunkt Nase von Dr. Albrecht im Fokus zu behalten. Wenn das Auge sich erst mit dem Kopf mitbewegt und später dann eine verzögerte Einstellbewegung macht, liegt wahrscheinlich eine periphere Schädigung vor. Und zwar, peripher bedeutet Vestibularorgan oder im Nerv oder auch streng genommen im Kerngebiet dieser vier Vestibulariskerne in der Medulla. Und warum diese Untersuchung so wichtig ist, sprechen wir in der Folge akuter Schwindel dann nochmal explizit durch. Da hämmer ich das nochmal allen ein hier.
Okay, und du hast ja auch schon angesprochen, das Ganze muss sehr, sehr schnell passieren. Nehmen wir jetzt mal an, ich würde den Kopf zu langsam drehen. Warum funktioniert dann diese Untersuchung nicht?
Also wenn der Kopf zu langsam bewegt wird, dann übernimmt tatsächlich das Auge die Führung. Und da dieser Kopfimpulstest ein extrem schneller Reflex ist und direkt verschaltet wird über die Vestibulariskerne und die Augenkerne, liegt seine Latenz unter 10 Millisekunden, zumindest laut Literatur. Deswegen kann man mit dem Kopfimpulstest auch nur Aussagen über schnelle Kopfbewegung machen oder man sagt auch hochfrequente Kopfbewegung. Da ist so ein bisschen wie ein Hörtest und man beleuchtet die tiefen oder die hohen Töne. Wir beleuchten jetzt hier sozusagen die hohen Töne. Hinkt ein bisschen, ne? Aber nur ein bisschen. Okay, und wenn man jetzt die langsame vestibuläre Funktion betrachten möchte, die gibt es nämlich auch, also das misst nicht nur im schnellen, sondern auch im langsamen Bereich, dann muss man eine andere Diagnostik durchführen, und zwar die Kalorik.
Also im Gegensatz zum Kopfimpulstest, oder heute haben wir sogar Videokopfimpulstests, wo eben über eine Videokamera die Augenbewegung aufgezeichnet wird und man das dann nochmal hinterher anschauen kann und das auch ein Computer auswertet, ist die Kalorik ja eigentlich ein sehr altes Verfahren. Wenn ich mich richtig daran erinnere, gab es da sogar einen Nobelpreis für so 110 Jahren für Barani.
Richtig, schon 110 Jahre. Also ist trotzdem, auch wenn es schon so eine alte Untersuchung ist, das ist auch die Zeit, wo diese möglicherweise heute, sagen wir, fälschliche Nystagmus-Einteilung herkommt. Also es ist eine sehr alte Technik, aber die ist super wichtig und auf gar keinen Fall veraltet. Das ist mit dem Kopfimpulstest so ein bisschen das Arbeitspferd in der vestibulären Diagnostik, die Kalorik. Also Kalorik, durch Spülen des Ohres mit warmem oder kaltem Wasser, man kann auch Luft nehmen, wird der horizontale Bogengang stimuliert oder gehemmt. Also erste ganz wichtige Information, wir untersuchen hier nur einen Bogengang. Bei der Warmspülung links zum Beispiel, da geht der Nystagmus dann nach links. Und bei der Kaltspülung links würde der Nystagmus zur rechten Seite gehen, weil es eine Hemmung ist.
Gut, was man natürlich zur Ehrenrettung der Untersuchung sagen muss, seit Barani hat es natürlich geändert, dass die Augenbewegungen heute auch wieder mit einer Videobrille aufgezeichnet werden. Und man das nicht einfach so beurteilen muss. was natürlich etwas komfortabler ist, weil man das auch automatisiert dann auswerten kann.
Ja, also es gibt da schon einen wichtigen Unterschied. Früher hat man einfach nur die Nystagmusschläge pro Zeit gezählt. Das heißt, man hat gesagt, ich habe 30 Sekunden und guck, wie oft zuckt das Auge da jetzt hin und her. Heute wissen wir, wie ich es ja schon mindestens zweimal gesagt habe, dass die langsame Bewegung von dieser Nystagmus- und Rückstellsaccade den vestibulo-okulären Reflex repräsentiert. Also das ist eigentlich das, was wir untersuchen wollen.
Das stimmt, das hattest du vorhin gesagt.
Mit der Videoaufzeichnung können wir jetzt die Geschwindigkeit der langsamen Phase bestimmen. Das geht mit dem bloßen Auge überhaupt gar nicht. Und damit haben wir ein extrem gutes Maß für die Funktion des vestibulo-okulären Reflexes bei der langsamen Bewegung. Ich erkläre das dann den Patienten meistens so, das ist ein bisschen wie beim Auto und im Gaspedal. Wir drücken aufs Gaspedal und gucken, ob der Drehzahlmesser nach oben geht und können darüber eigentlich sagen, ob der Motor grundsätzlich in der Lage ist, die volle Leistung abzurufen.
Kurze Zwischenfrage. Du hast vorhin gesagt, du kannst die Kalorik mit Luft und mit Wasser machen. Was bevorzugst du und gibt es da wirklich einen Unterschied?
Es gibt schon einen Unterschied. Also jetzt im Detail bei der Warm- und Kaltspülung mit Luft und Wasser ist einmal der Unterschied, dass man bei Luft nicht so einen starken Reiz erzeugt. Deswegen sind die Temperaturen auch ein bisschen extremer, also wärmer und kälter. Aber beides ist als Reiz sehr gut durchführbar. Es gibt gewisse Limitationen. Die wichtigste Limitation ist ein Loch im Trommelfell. Da ist die Spülung mit Wasser nicht erlaubt. Und was wir ab und zu auch haben, ist Patienten mit super engen Gehörgängen. Und da ist in meiner Erfahrung die Wasserspülung manchmal schwierig, weil da kriegt man, wir möchten eher schauen, sind beide Seiten gleich symmetrisch auch. Also wir achten sehr auf Symmetrie, nicht nur auf die Funktion an sich. Und da kann es manchmal Fehlinformationen geben.
Das heißt, es ist wichtig, bevor ich einen Patienten zur Kalorik schicke, dass ich dem einmal in die Ohren schaue und dann vielleicht auch in der Funktionsdiagnostik Bescheid sage, was hätte ich denn jetzt gerade gerne.
Genau, das ist ganz wichtig, ja. Ich würde vielleicht noch eine kurze Sache sagen. Es gibt noch einen Unterschied zwischen Kopfimpulstest und Kalorik. Also wir haben ja gesagt, die messen nicht genau das Gleiche. Die messen beide die vestibuläre Funktion, aber nicht das Gleiche. Bei der Kalorik kann ich nur einen Bogengang messen. Beim Kopfimpulstest kann ich alle drei Bogengänge messen. Allerdings nicht mit dieser gleichen Bewegung, sondern mit so einer Art schrägen Nickbewegung. Müssen wir nicht tiefer drauf eingehen, aber da kann ich die Funktion von allen drei Bogengängen untersuchen, aber eben nur für diese hohe Frequenz.
Okay, also jetzt haben wir quasi über den Kopfimpulstest gesprochen, wir haben über die Kalorik gesprochen. Es gibt ja noch zahlreiche andere Untersuchungen, auf die wir dann einfach, glaube ich, im Verlauf nochmal weiter eingehen. Aber die beiden Arbeitspferde, würde ich sagen, sind diese zwei. Würdest du mir da zustimmen?
Ganz genau, ja. Das hätte es jetzt hier auch gesprengt.
Okay, aber dann lass uns doch einmal zusammenfassen. Ich gebe mal mein Bestes. Also wir haben insgesamt 10 Schwindelsensoren, die sich auf die 2 Innenohre aufteilen. Also 5 je Seite. Es gibt zumindest aus HNO-Sicht eine recht komplexe afferente Verschaltung mit dem Auge, mit dem Kleinhirn und mit den Extremitäten. Und bei der klinischen Untersuchung spielt das Auge eine wichtige Rolle, weil wir ja eben gut sehen, wie die Funktionsweise oder die Funktionsstörung ist, eben zum Beispiel über diesen Nystagmus. Und wir können die vestibulo-okulären Reflexe messen über Kopfimpulstest und über die Kalorik.
Ja, hast du wunderbar zusammengefasst. Hätte ich gar nicht so gut auf den Punkt bringen können. Sieht man, dass du ein fantastischer Didaktiker bist.
Ein fantastischer Zuhörer.
Okay.
Dann bleibt mir für heute noch zu sagen, dann war das erstmal Folge 6 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT. AV, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do.
diagnosing symptoms, keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me all about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.